wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Nachdem der Regen weg war, gab es den ganz, ganz großen Spieltag bei den US Open. 55 Einzel mussten gespielt werden. 54 Einzel sind zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme schon beendet. Herzlich willkommen zu Tag 4 unseres Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Schubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir nehmen auf, während Cedric Marcel Stäbe gegen Marin Cilic im Arthur Ashe Stadium spielt, weil Thanasi Kokkinakis nicht gegen Rafael Nadal antreten konnte. Aber wir haben uns gedacht, das riskieren wir, dass wir währenddessen aufnehmen können, weil es gab über die anderen 54 Matches einfach genug zu reden.
Ja, wir könnten hier wahrscheinlich 2 Stunden Sonderausgabe machen, so lange wird es nicht werden, aber es ist sehr viel passiert am Donnerstag.
Es ist am Donnerstag gestern bzw. heute Nacht unglaublich viel passiert und wir fangen mit dem Match des Tages an. Und das Match des Tages hat sich gestern Abend so gegen 22 Uhr herausgebildet, als nämlich Simona Halep gegen Taylor Townsend ihre zweite Runde angetreten hat. Simona Halep war die Favoritin, aber Taylor Townsend hatte schon in der ersten Runde gegen Katerina Kozlova eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und Taylor Townsend ist eigentlich auch eine Spielerin, die immer mal wieder bei den Grand Slams für ordentliche Ergebnisse sorgt. Leider aber nie für die Konstanz. Dabei hat Taylor Townsend ein wirklich erfrischendes Spiel und sie hat es gestern durchgesetzt und hat die große Sensation geschafft. Und das können wir hier auch mal als große Sensation verkaufen, weil Taylor Townsend hat das Match gewonnen mit 2-6, 6-3, 7-6. Und Philipp, wer im dritten Satz nicht an Mischa Zverev gegen Andy Murray 2016 bei den Australian Open erinnert wurde, ja, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Ja, war ein sehr unterhaltsames Match. Der Unterschied zu damals war vielleicht, dass Simona Halep irgendwo vergessen hat, dass sie wahrscheinlich mal während ihrer Tenniskarriere den Schlag Lob gelernt hat. Denn der kam nicht so richtig häufig vor gegen Taylor Townsend. Ansonsten hat Halep da ein ziemlich gutes Match gespielt und Townsend hat einfach ein sehr gutes Match gespielt und hatte im dritten Satz die Statistik nicht vor mir, aber es dürften über 50 Netzangriffe drin gewesen sein und davon extrem viel Serve and Volley, was dazu geführt hat, dass hier eben eine der besten Konterspielerinnen der Welt gegen wahrscheinlich die beste Serve and Volley-Spielerin auf der Einzeltour gespielt hat und sich ein Match der Kontraste entwickelt hat, was wirklich einfach sehr viel Spaß gemacht hat.
40 von 49 Mal nach dem ersten Aufschlag hat sie im dritten Satz den Weg ans Netz gesucht, hat Surf and Volley gespielt. Und das ist etwas, was wir halt sehr, sehr selten sehen. Wir haben es von Katie McNally auch in dieser Woche gesehen, die gegen Serena Williams auch sehr häufig ans Netz gegangen ist. Aber das, was Taylor Townsend hier gemacht hat und das von Satz zu Satz steigernd, das ist etwas, was wir halt sehr, sehr selten sehen. Und Taylor Townsend hat diese Taktik irgendwann sich gedacht, ach Leute, lasst mich in Ruhe, ich gehe jetzt ans Netz. Und dann hat sie wirklich konsequent ihr Spiel fortgesetzt. Und das war für mich das Beeindruckendste an dieser gesamten Geschichte, dass Taylor Townsend sich wirklich irgendwann gedacht hat, mir ist jetzt alles egal, ich habe mit diesem Surf and Volley habe ich Erfolg, ich habe mit Chip and Charge Erfolg und das werde ich jetzt weiter durchziehen, egal was kommt. Und sie hat es ja wirklich durchgezogen, egal was kommt.
Und sie hat das dann nachher auch in dem Encore-Interview so berichtet. Das war dann ein ziemlich langes Interview, es war auch relativ tränenreich. Ich meine, sie galt mal als das ganz große US-Talent, aber es gab ja mal recht viele, in Anführungszeichen, Kontroversen um sie, weil der Verband, können wir ganz offen sagen, ihr unterstellt hat, dass sie nicht das Gewicht hat für eine Profi-Tennisspielerin und sie hat sich da wirklich eher durch die zweite und dritte Liga geackert in den letzten Jahren. Aber immer daran geglaubt, dass sie das als Surf and Volley Spielerin oder als primäre Surf and Volley beziehungsweise Netzspielerin schaffen kann. Und dann war ganz interessant, wie sie heute in dem On-Court-Interview berichtet hat, dass sie irgendwann im Laufe dieses Matches aufgegangen ist, dass sie eben das Match dieses Mal nur, weil sie schon gegen eine Spitzenspielerin gespielt hat, dass sie dieses Match nur verlieren will, auf die Art, wie sie Tennis spielt. Und eben nicht, indem sie zurückhaltend ist, indem sie versucht, von der Grundlinie mit Halep mitzugehen. Da hat sie irgendwann wohl für sich entschieden, das kann sie nicht gewinnen. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann wurden die Netzangriffe ja auch immer mehr im Laufe des Matches. Und das war dann die pure Townsend im dritten Satz. Und die Angriffe waren spektakulär. Du hast McNally angesprochen. Das hier ist dann, sieht man halt auch noch ein paar Jahre mehr Erfahrung drin. Das waren einfach extrem gute Angriffe und eben nicht nur die Volleys am Netz, sondern wie gut es vorbereitet war, wie sie dann zwischendrin doch genug Vorhandangriffe eingestreut hat, um quasi Halep nicht ganz den Rhythmus zu geben und einfach, ja, wenn sie dann vorne am Netz war, doch wie gut sie diese Punkte beendet hat, wie viel Volleys sie dort hatte und gut untergebracht hat.
Das war pures Tennis am Ende, ne? Also Taylor Townsend hat ja häufiger schon mal ordentliche Grand-Slam-Ergebnisse gebracht. Wir sehen sie ganz häufig gerade bei den Grand-Slam-Turnieren, aber sie hat diesen Durchbruch nie so geschafft. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie wirklich pures Tennis gespielt hat am Ende und ja, wirklich dieses Ding gebracht hat. Lasst mich in Ruhe, mir ist jetzt alles egal. Ich versuche es jetzt auf diese Art und Weise. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und es hat geklappt und sie wurde für dieses unglaublich attraktive, aggressive Tennis ja dann auch belohnt. Wir müssen dann allerdings auch sagen oder fragen, was hat Simona Halep falsch gemacht? Hat Simona Halep was falsch gemacht? Ich hatte das ein bisschen das Gefühl, dass sie im dritten Satz, wo unaufhörlich diese Angriffe kamen von Taylor Townsend, dass sie vielleicht ein bisschen hektisch geworden ist. Du hast eben gesagt, dass sie den Lob vergessen hat. Sie hat so ein bisschen die Variation vermissen lassen im Ende des dritten Satzes.
Ja, ich würde es fast darauf schieben, dass sie natürlich sehr, sehr selten gegen Spielerinnen spielt, die genau das mit ihr machen. Und dass sie natürlich darauf trainiert ist, von der Grundlinie gegen die meisten oder dass im Endeffekt ihre ganze Tenniskarriere darauf ausgerichtet war, von der Grundlinie zu gehen gegen andere Spielerinnen. Und da ist sie heute von einer ganz anderen Aufgabe gestellt worden. Und ich wäre nicht überrascht, wenn andere sich da genauso schwer getan hätten, weil es war ja eben auch schon so, bis auf wenige Ausnahmen sind ihre Passierbälle einfach nicht durchgekommen. Und als sie die beiden Matchbälle abgewehrt hat und in dem Spiel, also beim 5-4 für Townsend im dritten Satz, da waren ein paar spektakuläre Passierbälle dabei, aber sie mussten eben spektakulär sein. Und das, glaube ich, war einfach so eine Kombination aus, hey, sie hätte ein extrem hohes Niveau bei den Passierbällen bringen müssen. Sie war einfach überrascht, dass sie auf eine Spielerin getroffen ist, die das so konsequent durchzieht. Und es war dann, ja, nicht variabel genug, wirklich vor allem in der Form, dass sie, ich weiß nicht, wie viel Lobs da in dem Match drin waren, aber gefühlt war da keiner von ihr drin im dritten Satz. Und das ist natürlich etwas, wie man Surfen Volley auch einfach aufbrechen kann. Und das hat sie hier nicht gemacht. Trotzdem glaube ich, wird sie von dem Match weggehen und einfach sagen, gut, heute bin ich von einer besseren Spielerin geschlagen.
Taylor Townsend steht in der dritten Runde und dieser Weg von ihr muss nicht zu Ende sein, weil sie trifft jetzt auf Sorana Kirstea. Barbora Strizova, die gesetzte Spielerin, auf die sie eigentlich hätte treffen können, die ist ausgeschieden schon in der ersten Runde und Sorana Kirstea hat gestern in drei Sätzen gegen Aljona Bolzova gewonnen mit 3-6, 6-4, 6-2. Wir haben ein sehr interessantes Duell in der dritten Runde zwischen Caroline Wozniacki und Bianca Andreescu. Andreescu gewann gegen Kirsten Flipkens mit 6-3 und 7-5 und hat vor allen Dingen im zweiten Satz Nervenstärke bewiesen, als Kirsten Flipkens wirklich sehr, sehr stark aufkam und Andreescu dann das durchziehen konnte. Und Caroline Wozniacki, guter Sieg für sie unter dem Licht des Arthur Ashe Stadiums gegen Danielle Collins. 4-6, 6-3, 6-4. Wozniacki hat jetzt zwei gute Siege, einmal gegen Yafan Wang und einmal gegen Danielle Collins gehabt. Sie ist gegen Bianca Andreescu sicher die Außenseiterin, aber sie kann jetzt schon mit den ersten Tagen sehr zufrieden sein.
Ja, das Match von ihr hatte so ein bisschen das Pech in Anführungszeichen, dass es zeitgleich zu Coco Gauff stattgefunden hat und das hat die ganze Anlage übernommen, da sprechen wir gleich noch drüber und Wozniacki, ja, ging da so ein kleines bisschen drin unter, aber es war ziemlich unterhaltend von dem, was ich gesehen habe und das Interessante hier bei dem Duell, was jetzt gegen Andreescu kommt, die beiden haben ja schon mal gegeneinander gespielt, Anfang des Jahres und da startete dieser Siegeszug von Andreescu, das war die erste Top-Spielerin, die sie dort besiegt hat. Und in dem Matchup sehe ich Andreescu ziemlich klar vorne, weil ich glaube, dass sie die Vorhand komplett beherrschen wird oder dass sie im Vorhand gegen Vorhand-Duell das klar beherrschen wird und auf Rückhand mithalten kann. Und ich gehe davon aus, dass sie das am Ende gewinnen wird. Und eine vierte Runde zwischen Andreescu und Townsend, das könnte natürlich ganz großer Spaß werden, weil Andreescu das Händchen und auch, glaube ich, die Übersicht dafür hat gegen Townsends Spiel was auszurichten, aber in Townsend das super extrem durchzieht, dann könnte das ein richtiger Knaller werden. Aber davor stehen natürlich noch ein paar oder noch zwei Siege.
Absolut. Taylor Townsend, wie gesagt, gegen Sorana Kistea, Caroline Wozniacki gegen Bianca Andreescu. Wir können unmöglich jetzt uns um alle Spiele kümmern, obwohl so viele Spiele dann auch eine Beachtung verdient gehabt hätten. Anett Kontaveit hat gegen Ayla Tomljanovic ein Match gedreht. 4-6, 7-5, 6-2 trifft auf Belinda Bencic, die im zweiten Satz gegen Alizé Cornet keine Chance hatte, aber im dritten Satz dann nochmal aufs Gaspedal drücken konnte. 6-4, 1-6, 6-2. Julia Putintseva hat für eine große Überraschung gesorgt, als sie Aryna Sabalenka mit 6-3 und 7-6 besiegt hat. Trifft jetzt auf Donna Vekic, die hatte gegen Kaya Kanepi im ersten Satz große Probleme, aber am Ende setzte sich durch mit 7-5 und 6-3. Kiki Bertens gewinnt gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 7-5 und 6-4. Kristi Ahn gewinnt gegen Anna Kalinskaya und trifft auf Jelena Ostapenko. Die hat das Kunststück geschafft, im allerersten Aufschlagspiel 7 Doppelfehler zu fabrizieren, dieses Aufschlagspiel zu gewinnen und gegen Alison Risk am Ende mit 6-4 und 6-3 zu gewinnen. Zwei deutsche Spielerinnen in der oberen Hälfte haben gestern gespielt, Julia Görges und Andrea Petkovic. Und lass uns erst über Andrea Petkovic sprechen, weil die hat gegen Petra Kvitova gewonnen mit 6-4 und 6-4 und hat dabei eine bärenstarke Leistung gebracht. Aber gegen Petra Kvitova ist Andrea Petkovic in der Lage, immer bärenstarke Leistungen zu bringen. Das ist eine der lustigsten Statistik oder Head-to-Heads von des Damentennis. Andrea Petkovic hat gegen Petra Kvitova so häufig schon gewonnen, dass es einen wirklich nur wundert. Aber sie hat gestern eine tadellose Leistung gebracht.
Ja, und hat dann ja auch erzählt, dass sie sich in dem Matchup sehr wenig ärgert, wenn sie quasi einen Winner um die Ohren gehauen bekommt, weil sie Kvitova das so immer zutraut, quasi, weil sie das für sie völlig in Ordnung ist. Und ist eine interessante Sichtweise darauf, macht aber natürlich irgendwo Sinn, dass da der Druck nicht so groß ist. Einfach weil Kvitova eine der besten Schlägerinnen oder Spielerinnen, wenn es darum geht, Schläge zu generieren, auf der Tour ist. Und dass Petkovic sich da dann vielleicht nicht in seinem tiefen inneren Kampf befindet. Und was man generell festhalten kann, ist, dass das Matchup wahrscheinlich in ihre Karten spielt und dass die Petkovic, die wir gestern gesehen haben, so ein bisschen, dass das die Idealform von Petkovic ist. Es gibt ja im Englischen so diesen Begriff des Grinders, also jemand, der einfach hinten an der Grundlinie sehr viel ausgräbt, sehr viel über die Füße kommt, manchmal ein bisschen monoton ist und das passt schon ganz gut zu einer Petkovic in Höchstform, weil sie ja dann doch genau genug Power und genug Wucht in der ganzen Sache drin hat, dass sie das so zu einem Spiel kombinieren kann, wo sie sehr unangenehm zu spielen sein kann. Und das, glaube ich, war so ein bisschen wirklich die Idealversion von Petkovic, die wir natürlich in der Form auch nicht mehr so häufig sehen, weil sie nicht mehr die Spielerin von vor ein paar Jahren ist. Aber es hat daran erinnert. Es hat so ein bisschen an die Top 10 Petkovic erinnert und war einfach ein richtig gutes Match von ihr und wahrscheinlich auch eins, wo sich Kvitova gar nicht so sehr grämen wird, weil Petkovic doch so gut war.
Das Head-to-Head zwischen den beiden ist jetzt bei 6-4 für Andrea Petkovic. Eigentlich 6-3, das offizielle Head-to-Head 6-3, aber die beiden haben 2014 im Fed Cup damals gegeneinander gespielt und damals hatte Petra Kvitova gewonnen und deswegen steht es 6-4 in diesem Head-to-Head. Und wie gesagt, also wenn Petra Kvitova eine Angstgegnerin haben dürfte, dann ist es mit Andrea Petkovic und das ist, wie gesagt, eines der lustigeren Head-to-Heads, die wir so im Damen-Tennis haben und eines der strangeren. Julia Görges hat gespielt gegen Francesca Di Lorenzo und im ersten Satz hatte sie große Probleme, musste Satzbälle abwehren, hatte Probleme mit ihrem Aufschlag. Immer wieder musste sie kämpfen, um ihren Aufschlag durchzubringen. Den ersten Satz gewann sie trotzdem mit 7-5 und im zweiten war es dann eine leichte Geschichte für Julia Görges. Sie gewann mit 7-5 und 6-0, trifft jetzt auf Kiki Bertens. Da hat sie sich durchgebissen durch dieses Match, weil auch gegen Vichliantseva funktionierte nicht alles gut, aber sie steht jetzt in der dritten Runde und muss sich dafür nicht rechtfertigen.
Ich muss sagen, von dem Match habe ich jetzt nur Teile des zweiten Satzes gesehen. Also ich habe quasi den verpasst, wo Görges sich so schwer getan hat. Man kann gespannt sein, wie das Match gegen Bertens läuft. Die hat 7-5, 6-4 gegen Pavlyuchenkova gewonnen, lag in beiden Sätzen, ich glaube 2-5 und 1-4. Hinten hat es noch gedreht, war zwischendrin extrem unzufrieden mit sich. Und hier treffen ja wirklich dann zwei Spielerinnen aufeinander, die ein bisschen mehr von ihrer Bestform entfernt sind, aber beide über einen Aufschlag einfach ein richtig gutes Match haben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr ansprechende Partie wird, so sie denn beide ihren Aufschlag mit einer hohen Prozentzahl reinbekommen.
Ja, Görges gegen Bertens und Andrea Petkovic trifft auf Elise Mertens, die hat gegen Kristina Pliskova mit 6-2 und 6-2 gewonnen. Und wir werden in der dritten Runde werden wir ein Duell erleben, was wir vielleicht die nächsten 10, 12 Jahre ganz häufig erleben werden. Naomi Osaka gegen Coco Gauff. Und wir haben in der Vorschau schon drauf geguckt und haben gesagt, boah, Das wäre schon was, Osaka gegen Goff zu sehen. Osaka hat gestern gegen Magdalinette keine Probleme gehabt. 6-2, 6-4, hat ein gutes Spiel gebracht. Und Naomi Osaka und gute Matches, das hatten wir in den letzten Monaten eher selten. Das war häufiger Kampf bei ihr. Und Coco Gauff hat gestern ja so ein bisschen Flushing Meadows auf links gedreht, als sie gegen Timia Barbosch mit 6-2, 4-6 und 6-4 gewonnen hat. In der Nacht in New York gibt es ja meistens solche Matches, wo die Zuschauer wirklich gut drauf sind, wo sie vielleicht auch unterstützt von etwas Alkohol etwas aus sich rausgehen. Aber das war schon besonders, was Coco Gauff gegen Timia Barbosch da gestern abgeliefert hat.
Ja, Stimmung war extrem, extrem gut und hat viel Spaß gemacht. Und das ist unter Umständen, worauf wir uns in den nächsten Jahren bei den Grand Slam Turnieren einstellen können. Und es ist natürlich immer, also es gab sehr viele Shots quasi ins Publikum hinein. Das ist natürlich mal die Frage, wie werden die ausgewählt? Aber was auffiel, war, wie viele junge Menschen da waren, wie viele Kinder, wie viele Jugendliche, neben den schon von dir angesprochenen feierfreudigen Erwachsenen. Und das hat zu einer sehr aufgeregten Stimmung geführt. Und gerade im dritten Satz war einfach nach jedem Punkt irgendwie was los. Und man hat gesehen, dass Barbosch einfach eine Spielerin ist, die sich schwer tut, solche Matches zu gewinnen und die es wahrscheinlich wirklich liebt, wie sie gesagt hat, auf großen Courts zu spielen, aber nicht unbedingt immer die Nerven hat. Sie war hier schon die zweitbeste Spielerin im dritten Satz und Gauff hat das ziemlich klug gemacht. Gauff hat viel durch die Mitte gespielt, auch immer wieder hohe Bälle drin gehabt, hat Barbosch Fehler machen lassen. Und das war einfach ziemlich, ziemlich reif vorgetragen. Ich denke, dass Osaka in der nächsten Runde der eine Schritt zu weit ist. Aber wenn sie auf höchstem Niveau spielt, wenn Osaka vielleicht 10% unter dem ist, was sie eigentlich kann, und dann unterstützt vom Publikum, dann könnte das was sehr Unterhaltsames werden.
Osaka Gauff, ja, höchstwahrscheinlich Night Session oder wie wir es häufiger gesehen haben in den letzten Jahren, dass sie das späte Nachmittagsspiel bekommen, weil gerade samstags ESPN die späte Nachmittagssession so ein bisschen featured. Auf jeden Fall können wir uns da auf ein, glaube ich, ein ganz tolles Match freuen und ich freue mich da jetzt schon drauf auf das Match. Und ja, wie gesagt, Osaka hat ein gutes Match gebracht gegen Magdalinette.
Ja, und ganz kurz noch jetzt der Feiertagswochenende in den USA. Darum gibt es dann eben häufiger Matches, die am amerikanischen Nachmittag oder große Matches, die am amerikanischen Nachmittag stattfinden, damit die Fernsehstationen da quasi die guten Quoten bekommen. Und dann ja, eben nochmal kurz zu Osaka, war wirklich ein gutes Match. Und hier fiel dann ja auch ein bisschen auf, wo wir schon über Stimmung sprechen. Sie hatte ja ein paar berühmte Menschen in ihrer Box, von Kobe Bryant bis hin zu Colin Kaepernick und andere Menschen, die ich jetzt nicht kannte. Und die Stimmung war auch bei ihr sehr ansprechend.
Colin Kaepernick und Kobe Bryant in seiner Box zu haben, das ist schon mal nicht so schlecht.
Also, ja.
Bucketlist. Ja? Also auf jeden Fall. Coco Gauff gegen Naomi Osaka in der dritten Runde. Wir haben noch so viele Ergebnisse jetzt zu besprechen. Sofia Kenin hat gegen Laura Siegemund mit 7-6 und 6-0 gewonnen. Laura Siegemund hatte ja ihre Chancen im ersten Satz. Im zweiten Satz war Kenin dann zu stark. Trifft jetzt heute auf Madison Keys. 6-4, 6-1 hat sie gegen Lin Zhu gewonnen. Das hatten wir ja schon vorgestern besprochen oder gestern besprochen. Sofia Kenin gegen Keys, das wird sicherlich ein Duell, auf das wir uns freuen können. Elina Svitolina hatten wir auch schon drüber gesprochen. Sie trifft auf Diana Jastremska. Die hat gegen Rebecca Pettersson keine Probleme gehabt. Ash Barty trifft auf Maria Sakkari. Die hat keine Probleme gehabt im dritten Satz. Im ersten und zweiten Satz gab es große Probleme gegen Peng Shuai. 6-7, 6-4, 6-2. Sakkari gegen Barty ist auch ein Duell, auf das ich mich freue. Du auch?
Ja, sollte ein großer Spaß werden. Und Sakkari wartet immer noch so ein bisschen auf ihren Grand-Slam-Durchbruch und sollte sie hier Barty besiegen und dann auch als Favoritin wohl in die nächste Runde gehen, dann könnte er hier kommen. Aber da steht eben Barty im Weg.
Die untere Hälfte, die musste gestern spielen, größtenteils und dann auch heute wegen des Regens am gestrigen Tag. Und Joe Konta hat sich gedacht, Mensch, dann will ich gar nicht so viel Kraft verbrauchen. Hat gegen Margarita Gasparian in 53 Minuten 6-1, 6-0 gewonnen und trifft jetzt auf Zhang Zhuai. Die hat in drei Sätzen gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen. Ons Jabeur gewinnt gegen Alexandra Sasnovic, trifft jetzt auf Karolina Pliskova. Und eins der ganz unterhaltsamen Duelle, die gab es gestern Abend schon. Karolina Muchova besiegt Zhuai Zhe mit 6-1, 4-6, 7-6. Und gerade der dritte Satz war unglaublich unterhaltsam, weil beide wirklich wirklich sehr variabel gespielt haben. Und ich habe nach dem ersten Satz getwittert, Muchova hat Zhuai Zhe ausvariiert. Und das passiert halt nicht häufig, dass jemand noch variabler spielt als Zhuai Zhe. Aber das war ein Duell, was man sich richtig gut angucken konnte. Und Karolina Muchova nach den French Open mit dem nächsten guten Grand-Slam-Turnier.
Ja, Wimbledon war es, glaube ich, ne? Wo sie im Viertelfinale stand. Ja, wenn man anschaut, das große Vorbild von Mucho war es ja anscheinend Roger Federer. Wenn man Higé anschaut, dann kann man, glaube ich, eine gewisse Parallele zu Fabrice Santoro ziehen und Santoro gegen Federer. Das war ja Anfang diese, ja, wann war das so? Mitte der Nullerjahre war das mal eins der amüsantesten Matchups. Und hier kann man wahrscheinlich sehen, warum, wenn man das quasi quer vergleicht. Und wenn man schaut, wie Mucho gespielt hat, chancenlos ist sie nicht gegen Serena Williams in der nächsten Runde. Hängt wahrscheinlich vom Aufschlag von Serena ab. Wenn der so gut kommt, wie er teilweise in erstmal ein Match gekommen ist, dann ist das eine Stufe zu hoch. Wenn nicht, dann könnte es ein großer Spaß werden und eine ziemlich gute Chance für Mucho.
Anastasia Sevastova hat gegen Iga Świątek nach erstem verlorenen Satz mit 3:6, 6:1, 6:3 gewonnen. Sevastova und die US Open, das passt zusammen. Sie trifft auf Petra Martic, die hat gegen Anna Bogdan mit 6:2 und 6:4 keine Probleme gehabt. Und Kristina Mladenovic hat in 3 Sätzen gegen Fiona Ferro verloren, hat ihren Auftaktsieg gegen Angelique Kerber nicht fortsetzen können, beziehungsweise nicht bestätigen können. Fiona Ferro zieht in die dritte Runde ein und trifft dort auf Qiang Wang. Die hat gegen Alison van Oetwang in 2 Sätzen gewonnen. Wir sind ein bisschen durch die Hälfte gerast, aber in der oberen Hälfte gab es halt die interessanteren Ergebnisse und in der oberen Hälfte, Gürges, Petkovic, Coco Gauff, Naomi Osaka, das sind alles Duelle, die wir dann am Samstagmorgen sehen werden und worüber wir dann am Sonntag im Breakfast at Flushing sprechen werden. Das waren die Damen. Gleich werden wir zu den Herren springen und auch die hatten sehr viele bemerkenswerte Matches und Alexander Zverev hat seinen Grundsatz Best If 5 statt Best of 5 mal wieder bestätigt. Das gleich hier bei Chip and Charge und im Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev hat sich in der ersten Runde gegen Radu Albot das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Hatte die ersten 2 Sätze klar gewonnen und ließ dann die Zügel hängen. Albot kam ran, es musste über 5 Sätze gehen. Alexander Zverev hat sich gedacht, Mensch, gegen Francis Tiafoe, das machen wir gleich nochmal. Hatte den ersten Satz sehr gut gespielt, hatte wirklich mit seiner Vorhand sehr gut Druck machen können, 6:3 gewonnen. Aber dann ließ er im zweiten wieder die Zügel hängen. Verlor den zweiten Satz mit 3:6. Francis Tiafoe reichte einen Break. Zverev zog die Zügel wieder an im dritten Satz mit 6:2. Und verlor den vierten Satz auch wieder mit 6:2. Und im fünften Satz konnte er es wieder anziehen. Zverev ist jetzt mit der Spieler mit den meisten Fünfsatz-Matches, wenn man 40 Grand-Slam-Matches hinter sich hat. Er hat einen Quotient von irgendwas bei 35% seiner Matches bei Grand-Slams sind Fünfsatz-Matches. Das ist kein Rezept, was Erfolg verspricht. Aber er steht in der dritten Runde, er hat sich durchgekämpft und er trifft dort auf Alja Schbedener. Auf das Spiel kommen wir gleich noch zu sprechen. Und Zverev hat sich mal wieder durchgebissen und er zeigt eine exzellente Nervenstärke, gerade was den fünften Satz angeht.
Ja, das ist auf jeden Fall das Interessante hier. Dieses Match war wahrscheinlich ein ganz guter Beweis, dass ein Fünfsatzmatch nicht immer synonym mit dramatisch sein muss. Denn es ging so schnell hin und her. Es hätte auch ein Dreisatzmatch sein können, von der Länge her. Oder dafür wäre es vielleicht ein klein bisschen zu lang gewesen. Aber es war eben nicht so dieses epische Fünfsatzmatch, sondern es ging einfach fix hin und her. Und irgendwie fühlte es sich jetzt auch nie an, als wenn Zverev das unbedingt verlieren würde. Wir hatten ja auch mal kurz zu dem Match hin und her geschrieben. Und wenn ich mir das anschaue, dann und ihn zum Beispiel vergleichen mit diesen großen Dreien, also Federer, Djokovic, Nadal, dann fällt einfach auf, dass er, ihm fehlt so ein bisschen so dieser Killerinstinkt. Der hat ja auch zum Beispiel bei einem Andy Murray immer wieder gefehlt, David Ferrer hat da teilweise auch gefehlt. Also die Spieler, die hinter diesen ganz großen Drei kamen und ganz viele Spieler generell in der Geschichte, die eben doch kleine Konzentrationslücken hatten oder sich ein bisschen irgendwie anderweitig aus dem Match haben bringen lassen. Und daran hat das ein bisschen erinnert, quasi einfach an einen normalen Spitzenspieler, der von anderen Spielern gefordert wird, aber bei dem man sich doch recht sicher sein kann, dass er das am Ende gewinnt. Aber der eben dann doch nicht Djokovic ist, der Leute irgendwie wegfrisst und ihnen am Ende nur 7 Spiele lässt.
Ja, wegfressen tut Alexander Zverev seine Gegner wirklich nicht. Er lässt sie, wie gesagt, immer wieder rein. Und er hat so einen guten ersten Satz gespielt, er hat so einen guten dritten Satz gespielt. Und jedes Mal habe ich gedacht, ja, wenn er das jetzt durchzieht, wird er das Match auch gewinnen. Weil Francis Tiafoe war weit davon entfernt, in irgendeiner Weise ein überragendes Tennis zu spielen. Aber er konnte sich immer wieder in diese Matches reinbuddeln, weil Zverev ihn gelassen hat, weil Zverev die Intensität so ein bisschen verloren hat, weil er den Schritt wieder zurückgemacht hat, weil er nicht mehr so aggressiv war und weil er dann auch im vierten Satz zum Beispiel wieder sehr mit seinem Aufschlag gehadert hat.
Ja, und ich glaube, man hat in dem Match jetzt gesehen, woran es bei Tiafoe mangelt. Er steht ja im Ruf, dass seine Technik nicht die beste ist, gerade auf der Vorhand. Da hat man schon relativ viele Fehler gesehen. Und er ist ein sehr guter Athlet. Und er hat ein gutes Verständnis auf dem Court, aber es mangelt eben manchmal wirklich an der Technik und auch so ein bisschen an der konstanten Umsetzung. Und das sah man hier in dem Match gegen Zverev. Zverev schien eigentlich immer einen halben Schritt voran, aber hat dann eben Tiafoe auch immer rankommen lassen auf diesen halben Schritt.
Alexander Zverev trifft jetzt auf Aljash Bedene und das war auch eine der Überraschungen gestern an diesem Tag 4 der US Open, weil Bedene konnte einen 0-2 Satzrückstand gegen Benoit Paire aufholen. 4-6, 6-7, 6-2, 7-5 und 7-6 gewann am Ende Bedene, der jubelte und während er jubelte, war Benoit Paire schon vom Platz gegangen. Paire hat hinterher behauptet, Aljash Bedene hätte ihn eher beleidigt. Ich weiß jetzt im Moment nicht, ob es da noch eine Aufklärung gab. Auf jeden Fall steht Bedene in der dritten Runde gegen Alexander Zverev und Bedene habe ich da nicht erwartet. Du?
Nee, ganz kurz noch zu dem Vorfall. Er hatte dann, also Benoit Paire hatte dann zur französischen Presse gesagt, dass er eben nach dem zweiten Satz, meine ich, beleidigt worden sei, hat er dann aber auch nicht groß ausgeführt, zumindest von den Sachen, die ich gesehen habe. Und er war da extrem unglücklich drüber und jetzt will er erst auch mal eine Tennispause einlegen. Das hat er dann irgendwie nach relativierter 15 Tage. Ich glaube, die möchte lieber in den Nachtclubs verbringen, hat er irgendwie gesagt. Er schien sich irgendwie so ein bisschen in Rage zu reden, als mal gucken, was dort passiert. Und nein, ich hatte Bedene dort nicht erwartet und ich hatte gedacht, dass Paire wahrscheinlich sogar eine ganz gute Chance gegen Zverev hat und dass Paire hier vielleicht sogar die Chance bekommt, bis in ein Viertelfinale vorzudringen. Aber am Ende ist er eben doch Benoit Paire, der es eben wirklich schafft, so ein Fünfsatz-Match am Ende nicht alles wäre doch noch irgendwie durchzubekommen, sondern der es dann wirklich schafft, so ein Match noch wegzugehen.
Ich hoffe, Michal Zverev kann Benoit Paire einfangen, weil die sollen heute noch miteinander doppelt spielen. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn Michal Zverev da zu seinem Doppel dann auch noch käme mit Benoit Paire. Auf jeden Fall Bedene gegen Alexander Zverev in der dritten Runde im Achtelfinale. Wartet auf den Sieger entweder Diego Schwartzmann oder Tennis Sandgren. Tennis Sandgren hat gegen Wojciech Pospisil in 4 Sätzen gewonnen. Diego Schwartzmann hatte gegen Igor Gerasimov überhaupt keine Probleme. Gewann in 3 Sätzen 6-4, 6-2, 6-0. Rafael Nadal profitierte vom Walkover gegen Thanasi Kokkinakis, der sich hinterher sehr frustriert gezeigt hat, weil er so unglaublich häufig verletzt ist und häufig verletzt war und er hatte sich extra wieder rangekämpft. Jetzt war durch die Qualifikation gekommen und jetzt musste er dann wieder kampflos aufgeben. Rafael Nadal trifft auf Yeon Chung und der hat etwas Ähnliches geschafft wie Aljash Bedene. Der hat nämlich gegen Fernando Verdasco einen 2-0 Satzrückstand aufgeholt. 1-6, 2-6 lag es, stand es nach 2 Sätzen und Yeon Chung hat mit 7-5, 6-3, 7-6 die nächsten 3 Sätze gewonnen. Yeon Chung gegen einen fitten Rafael Nadal, gegen einen ausgeruhten Rafael Nadal, das ist vielleicht ja ein Match mit ungleichen Waffen, aber es ist schön zu sehen, dass Yeon Chung wieder zurück ist.
Ja, und er und Nadal haben eigentlich ein paar ganz gute Matches in der Vergangenheit gespielt. Er war ja auch jemand, dem man eigentlich mal eine Theorie zugetraut hatte, dass er einen Nadal auf Sand ein bisschen herausfordern könnte. Wir halten das hier wirklich alles so ein bisschen im Konjunktiv, weil natürlich ist das niemand so richtig gelungen, außer Djokovic über die letzten anderthalb Jahrzehnte. Aber Chung schien jemand zu sein, der vielleicht sein Spiel dahin aufbauen könnte, das irgendwann zu schaffen. Und dann kamen die ganzen Verletzungen und im Endeffekt war er jetzt ja für ein Jahr weitestgehend von der Bildfläche verschwunden, hat sich über die Challenger wieder hochgespielt, hier qualifiziert und das war schon ein ganz interessantes Match. Es war super voll auf dem Court, die Zuschauer waren sehr laut. Chang schien den Großteil der Unterstützung zu bekommen und hat sich wirklich beeindruckenderweise hier noch reingekämpft. Aber dann im fünften Satz schlug Verdasco bei 5-3 eigentlich aufs Match auf und Chang hat das Match dann doch noch gedreht. Und das war eine ziemlich spektakuläre Phase. Da waren die Zuschauer wirklich sehr tief drin. Das war das vorletzte Match, glaube ich, auf der Anlage und so ein bisschen so ein klassisches Grand-Slam-Match. Die Frage ist jetzt natürlich wirklich, wie fit ist Chang nach jetzt sogar 2 Fünfsatz-Matches im nächsten Runde gegen Rafael Nadal?
Wie gesagt, gegen einen ausgeruhten Rafael Nadal. John Isner hat gegen Jan-Lennard Struff wenig Fehler gemacht, hat 6-3, 7-6, 7-6 gewonnen. Jan-Lennard Struff hatte seine Chancen in den Sätzen 2 und 3, aber in den Tiebreaks war John Isner dann vor allen Dingen über den Aufschlag dann der stärkere Spieler und hat die entscheidenden 2-3 Punkte dann immer wieder machen können, um das Match am Ende in 3 Sätzen zu gewinnen. Und er trifft auf, John Isner trifft auf den Sieger der Partie, Cedric Marcel Stäbe gegen Marin Cilic. Wir haben es anfangs schon angekündigt, wir nehmen während dieses Matches auf. Es steht 1-1 Sätze, Stäbe hat Break 4 im dritten Satz, also hier könnte es noch eine längere Geschichte werden. Nick Kyrgios, über den haben wir ja so viel gesprochen in den letzten Tagen. Der hatte gegen Antoine Huang überhaupt keine Probleme. 6-4, 6-2, 6-4 trifft auf Andrei Rublev, der von der Aufgabe von Gilles Simon profitierte nach 6-2 im ersten Durchgang. Kyrgios gegen Rublev, auf das Match freue ich mich auch sehr. Und Kyrgios hat ein normales Match durchgebracht, möchte man sagen.
Ja, die einzige kleine Kontroverse war vor dem Match. Er hatte irgendwas auf seinem Shirt stehen. Ich konnte es dann aber auch nicht ganz erkennen. Ich glaube, er musste es am Ende wechseln. Irgendwas war wie, ich bin mein eigener Typ. Irgendwie sowas in die Richtung war es. Und dann, als die Sache geklärt war, hat er einfach ein ganz normales Tennismatch runtergespielt.
In der unteren Hälfte werden wir in der dritten Runde sehr viele Popcorn-Matches sehen. Unter anderem dann auch Gael Monfils gegen den Denis Shapovalov. Gael Monfils hat in 3 Sätzen gegen Mariusz Kopil gewonnen. Denis Shapovalov gewann in 3 Sätzen gegen Henry Larkson. Und Alexander Bublik war der dritte Spieler, der es geschafft hat, einen 0-2-Satzrückstand aufzuholen. Gegen Thomas Fabiano, gegen den Teambezwinger, gewann er nach 6-7, 5-7, dann noch mit 6-4, 6-3, 6-3. Matteo Berrettini gewinnt in 4 Sätzen gegen Jordan Thompson und trifft auf Alexei Popperin. Der hat in 4 Sätzen nämlich Michael Kukushkin besiegt. Und jetzt gucken wir nochmal nach oben in die obere Hälfte. Stan Wawrinka hat in 4 Sätzen gegen Jeremy Chardy, gegen einen unangenehmen Jeremy Chardy gewonnen. Und da fand ich, hat Wawrinka gerade im 4. Satz eine sehr reife Leistung gezeigt und hat dieses Match dann dominiert wieder. Und er trifft auf, und das ist vielleicht die ganz große, bittere Geschichte, Paolo Lorenzi. Paolo Lorenzi ist ist Ende 30 jetzt schon und hat gegen Miomir Kecmanovic fast 5 Stunden auf dem Court gestanden. Und zur Belohnung darf er ungefähr 20 Stunden später heute wieder gegen Wawrinka antreten. Auch das ist ein Spiel mit ungleichen Waffen. Wawrinka deutlich kürzer auf dem Platz, aber Paolo Lorenzi hat so ein bisschen das zäheste Match des Tages gewonnen.
Ja, und Wawrinka riecht hier wahrscheinlich eine ganz große Chance. Wir haben über den Körper von Djokovic gestern gesprochen und dass die Schulter vielleicht am Problem sein könnte, das wird auch ein Wawrinka wissen. Wenn er Lorenzi besiegt, wovon man mal ausgehen kann, kriegt er hier nochmal eine Chance gegen Djokovic. Also unter Umständen die Wawrinka-Chance nochmal in seiner Karriere bei den US Open so richtig was zu reißen. Und man kann davon ausgehen, dass er Lorenzi besiegt. Lorenzi sollte nicht unterschätzt werden, hat hier zum Beispiel schon mal ein ganz gutes Match gegen Andy Murray gespielt, aber es ist extrem schwer vorstellbar, dass er davon in irgendeiner Form zurückkommt. Das war wirklich eher eben ein netter Ausflug von den italienischen Challengern mit extrem netter Geldbelohnung. Und jetzt gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich in 2,5 Stunden durch ist.
Lorenzi hat knapp 9 Stunden Tennis jetzt schon in den Knochen nach 2 Spielen. Wawrinka, ich glaube, 3 oder 4 Stunden weniger. Und Wawrinka macht einen sehr fitten Eindruck. Djokovic muss an Denis Kodlaes vorbei. Der hat in 4 Sätzen gegen Dusan Lajovic gewonnen. 7-5, 7-5, 0-6, 6-3. Vielleicht ein bisschen überraschend. Und wie gesagt, das ganz große Thema ist natürlich die Schulter von Novak Djokovic. Wir werden das beobachten. Wir haben Feliciano Lopez, der hat in 4 Sätzen gegen Yoshihito Nishioka gewonnen, trifft auf Daniil Medvedev. Daniil Medvedev ist im 3. Satz gegen Hugo Delian schon wieder über den Platz geschlichen, als ob man gedacht hätte, ja, gleich gibt er auf. Die Wetten, ich hab's mitbekommen, bei Tipico wurden die Wetten ausgesetzt für das Match zwischen Medvedev und Hugo Delian, weil niemand mehr Wetten angenommen hat, weil jeder gedacht hat, der gibt gleich auf. Er hat den 3. Satz dann verloren, aber im 4. Satz konnte er sich trotz Krämpfen dann nochmal durchspielen und dann in 4 Sätzen gewinnen. Daniil Medvedev hat arg zu kämpfen mit seinem Körper und ich bin sehr gespannt auf sein Match gegen Feliciano Lopez. Wäre er fit, wäre er natürlich der Favorit, aber bei Medvedev muss man im Moment wirklich diese Komponente Körper absolut in jedes Spiel mit reinbringen.
Ja, ich gehe davon aus, dass er einen Lopez besiegen wird, weil der ihn wahrscheinlich jetzt nicht vor so lange Ballwechsel stellen wird. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, danach könnte ein Köpfer oder vermutlich eher ein Basilashvili kommen. Und Basilashvili ist natürlich jemand, der hohes Tempo in langen Ballwechseln gehen kann. Und das ist wahrscheinlich, wo Medvedev unter Umständen dann die weiße Fahne rausholen würde. Aber gucken oder hoffen wir mal für ihn, dass er es körperlich irgendwie übersteht und dass er am Ende eben auf dem Höhe seiner Kräfte dieses Turnier irgendwie zu Ende bringen kann. Das wäre natürlich schade, nachdem er den besten Sommer gespielt hat, wenn es ihn das dann hier am Ende alles kosten würde.
Feliciano Lopez, wie gesagt, gegen Ichinioka in 4 Sätzen weiter. Basilashvili hat gegen Jensen Brooksby in 4 Sätzen gewonnen. 3-6, 7-6, 7-5, 6-2 und hatte 1,5 Sätze, hat er mal wieder den Platz nicht gefunden. Basilashvili, so ein Hochrisikospieler, wenn der den Platz nicht findet, ist es natürlich dann auch bitter, weil dann hat er sehr viele Unforced Errors, aber das konnte er dann abstellen und gegen Jensen Brooksby dann gewinnen. David Goffin macht hier einen sehr starken Eindruck, hat in der ersten Runde gegen Corentin Moutet gewonnen und jetzt in der zweiten Runde gegen Gregor Barrera 6-2, 6-2, 6-2, trifft auf Pablo Carreño Busta, der hat gegen Ricardas Berankis in 4 Sätzen gewonnen. Dan Evans gewann gegen Luca Puy und trifft jetzt auf Roger Federer und auf das Match freue ich mich auch sehr. Federer gegen Evans. Evans hat eine gute Leistung gegen Puy gebracht und ich könnte mir vorstellen, dass er Federer wirklich nerven kann.
Ja, und er hat die Fähigkeiten, glaube ich, um Federer, weiß nicht, ob ihn zu besiegen, aber ganz sicher, um ihn in ein Match richtig oder tief in ein Match reinzukommen gegen Roger Federer. Und hier werden wir sehr viel Slice-Bälle sehen. Das können sie beide auf hohem Niveau. Und Evans, da wird eben wirklich die Frage sein, ist er in der Lage, ein hohes Niveau über mehrere Stunden zu spielen? Oder ist dann zum Beispiel bei Federer einfach der Aufschlag so ein großer Vorteil, dass Evans sich am Ende beugen muss? Aber wir werden das Match schon bald sehen. Es eröffnet nämlich morgen den Ash um 18 Uhr deutscher Zeit.
Heute schon, müssen wir ja dann auch sagen. Ne? In 11 Stunden ungefähr wird der Court eröffnet von Roger Federer gegen Dan Evans. Das waren die Herrenergebnisse. Wir sind jetzt ein bisschen durchgerast durch die Herrenergebnisse. Die Damenergebnisse waren die etwas interessanteren am gestrigen bzw. heutigen Tag. Wir können noch aus dem Doppel sagen, dass Andreas Mies und Kevin Krawitz ihr Auftakt-Doppel gegen Dom Inglot und gegen Marcelo Demolinaire in 2 Sätzen gewonnen hatten. Und gerade gegen Demolinaire ist das vielleicht eine süße Rache, weil der hatte unter anderem mit Divi Charan die beiden dieses Jahr 2-mal besiegt. Die beiden sind also in der zweiten Runde. Gucken wir auf den Zeitplan für heute und du hast es schon erwähnt. Roger Federer wird gegen Dan Evans den Court um 18 Uhr eröffnen. Danach Serena Williams gegen Carolina Muchova. Heute Abend dann oder heute Nacht im Arthur Ashe Stadium in der Night Session. Sofia Kenin gegen Madison Keys und Novak Djokovic gegen Dennis Kudler. Dieser Tag lässt sich gut an im Arthur Ashe Stadium.
3 sehr gute Matches, würde ich sagen. Evans Federer haben wir gerade schon angesprochen. Serena Williams gegen Muchova. Muchova hat wirklich ein Spiel, glaube ich, um gegen Williams zu gewinnen. Aber wenn Williams super serviert, dann kippt das vermutlich in ihre Richtung. Kennen gegen Keys, da haben wir schon die ganze Zeit drauf gefreut. Die hatten schon ein richtig gutes Match in Cincinnati. Das riecht nach 3 engen Sätzen. Keys sicherlich die leichte Favoritin, aber Kennen spielt im Moment auf hohem Niveau. Djokovic, da wird das Spannende einfach die Schulterbeobachtung sein. Kudler normalerweise ein gutes Stück vom Niveau von Djokovic entfernt, aber wenn die Schulter wieder Probleme macht, dann mal schauen, was da passiert.
Im Louis Armstrong Stadium heute Ange Jabeur gegen Karolina Pliskova ab 17 Uhr, danach Maria Sakkari gegen Ash Barty und dann Wawrinka gegen Lorenzi gegen den kaputten Paolo Lorenzi, der wahrscheinlich die Nacht im Eisbad verbracht hat. Abends in der Night Session dann Svitolina gegen Jastremska und Feliciano Lopez gegen Daniil Medvedev. Auf dem Grandstand der starke Alex de Minaur, der heute wirklich eine gute Partie gebracht hat, um 17 Uhr gegen Kei Nishikori, danach Joe Konta gegen Zhuai Zhang und dann Fiona Ferro, die gegen Kristina Mladenovic gewonnen hat, gegen Qiang Wang. Und Dominik Köpfer dann am Ende des Tages auf dem Grandstand gegen Nicolas Basilashvili. Wenn man sich die Spiele vorher anguckt, so 23:00 Uhr, Dominik Köpfer dann gegen Nicolas Basilashvili. Aber wir können nochmal gerade gucken, Louis Armstrong Stadium, Maria Sakkari gegen Ashleigh Barty heute so gegen 18:30 Uhr, 19 Uhr. Auch das ist ein Spiel, was ich mir rot im Kalender angestrichen habe.
Ja, und auch die erste Night Session, Svitolina Jastremska. Das könnte natürlich auch was werden. Jastremska trauen viele zu, mal Grand Slam-Titel zu gewinnen. Svitolina nimmt sich das schon seit Jahren vor. Total konträres Spielstile, die beiden haben. Jastremska wirklich mit absoluter Wucht haut sie auf den Ball drauf. Svitolina gräbt alles aus. Also da sind 2 Damenhöhepunkte auf dem Court.
Wir sind durch 55 Herren- und Damen-Einzel jetzt in knapp 40 Minuten gegangen. Cedric Marcel Stäbe und Marin Cilic sind jetzt wieder auf Augenhöhe, 4-3 für Stäbe im dritten Satz. Wenn es hier eine große Sensation gibt, sprechen wir auf jeden Fall morgen im Daily, im Breakfast at Flushing nochmal darüber. Aber wir haben uns gedacht, dieses eine Einzel, da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf warten. Das war die neue Ausgabe von unserem Breakfast at Flushing. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Empfehlt uns weiter, das würde uns auch dann sehr freuen. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.